Wir müssen den Kindern einfach auch diese Angebote vor Augen führen. Und deswegen sind wir ganz klar darauf angewiesen, dass wir auch Pädagogen, Lehrkräfte, Eltern zu unseren Komplizen machen. Dass wir denen sagen, Leute, es ist eure Aufgabe, den Kindern die Medienvielfalt darzulegen. Ja, ihr müsst denen die vorbereitete Umgebung quasi, ne, wie das in der Pädagogik so schön heißt, zeigen. Ihr müsst denen die Angebote zeigen, die es gibt, sonst können die Kinder die nicht auswählen. Sonst sehen sie immer nur einen Kanal und gehen immer nur in die gleiche Richtung. Und wir brauchen in der Demokratie vielfältige Medienangebote, um unterschiedliche Quellen zu nutzen und miteinander kritisch zu vergleichen. Und wenn ich immer mich nur aus einem Kanal speise, ja, dann sehen wir heutzutage, wo es drauf hinausläuft.
Wieso, weshalb, warum? Der Podcast über Kindermedien.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Mein Name ist Thomas Hartmann und mein heutiger Gast ist Helga Kleinen. Wenn es um gute Websites für Kinder geht, ist Helga wahrscheinlich eine der besten Gesprächspartnerinnen, die sich hierzulande finden lassen. Denn sie ist Mitbegründerin, ehemalige Vorstandsvorsitzende und amtierende Geschäftsführerin von Seitenstark, einem Verein, der sich seit fast 20 Jahren für ein kinderfreundliches Internet einsetzt und die Vernetzung engagierter Anbieter und Content-Creator fördert. Mit einer Sammlung kindgerechter Websites und dem Seitenstark-Gütesiegel machen sich Helga und das Seitenstark-Netzwerk für die digitale Teilhabe von Kindern stark und stellen den großen Digitalkonzern mitsamt ihren mächtigen Plattformen ein zielgruppengerechtes und pädagogisch wertvolles Angebot an die Seite. Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Nicht kommerzielle Kinderwebsites sind nämlich meist kein lukratives Geschäftsmodell. Und das freie Internet, für das sich Helga und ihr Team seit vielen Jahren überzeugt engagieren, ist inzwischen mehr Utopie als Realität. In der Folge wird die öffentliche Debatte über Online-Angebote für Kinder immer stärker von Reglementierungen und Verbotsforderungen dominiert. Ein nicht nur unter MedienpädagogInnen teils scharf kritisierter Ansatz. Denn Kinder haben ein Recht auf digitale Teilhabe, müssen aber natürlich auch sichere und altersgerechte Angebote zur Verfügung gestellt bekommen, um digitale Souveränität erlernen zu können. Wie das gelingen kann, zeigt unter anderem das Verbundsprojekt Kukobina, das der Seitenstark e.V. gemeinsam mit dem Institut für Medienforschung und Medienpädagogik der Technischen Hochschule Köln umgesetzt hat. Was gute Internetangebote für Kinder ausmacht, warum nicht kommerzielle Websites für Kinder überhaupt wichtig sind und wie die bestehenden Online-Bildungsangebote ganz gezielt an Ganztagsschulen genutzt werden können, all das erfahrt ihr im nun folgenden Gespräch mit Helga Kleinen von Seitenstark e.V. Und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Helga, schön, dass du dabei bist bei Wieso, Weshalb, Warum. Hallo.
Hallo Thomas, das freut mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Wir beide sprechen heute über den Seitenstark e.V. und damit über Internetangebote oder auch Webseiten für Kinder. Und wir beide gehören ja einer Generation an, die ohne das Internet aufgewachsen ist, ja? Und ohne Smartphones, soziale Medien, all das, was das Internet und digitale Medien für Kinder und Jugendliche heute ja so prägt. Deswegen würde ich dich einleitend ganz gerne mal fragen, wenn du nochmal jetzt so an deine eigene Kindheit und Jugend zurückdenkst und auch an deinen eigenen Medienkonsum, der eben nicht so stark von digitalen Medien geprägt war. Welches von den Online-Angeboten, die Kindern heute so zur Verfügung stehen, hättest du dir in deiner eigenen Kindheit oder Jugend auch schon gerne gewünscht?
Oh ja, also ich glaube, ich muss sagen, sowas wie ein Musikstreaming-Dienst finde ich sehr, sehr cool, dass man auf eine Musikbibliothek zugreifen kann, man eine Melodie auch vielleicht auch einsummt und sich dann den Titel ausspielen lässt und dass man auch den Text dabei hat, das finde ich super. Ich habe halt immer viel Musik gehört und auch ein bisschen gemacht und mache auch jetzt Musik. Und da einfach so die großen Bibliotheken zu durchforsten und hier reinzuhören, da reinzuhören, finde ich einfach super. Aber ich finde auch Streamingdienst beim Film auch klasse, muss ich sagen. Auch, dass man sich alte Schätzchen einfach raussuchen kann und mal anschauen kann. Oder zeitversetztes Gucken finde ich auch manchmal nicht schlecht. Ist natürlich ein Energiefresser, das weiß man, aber das finde ich schon toll. Und auch, wenn man was sucht, Erklärfilme zu allen möglichen Themen, wo man denkt, ah, wie geht denn das jetzt nochmal, dann einfach reinzugucken. Und natürlich auch das Thema KI hat auch Potenzial, was höchst spannend ist, auch wenn man da natürlich ja gut aufpassen muss, dass wir es alles auch richtig in die richtige Richtung mitgestalten und nicht nur konsumieren, sondern wirklich auch lernen. Mit dieser Vielzahl und Überfülle an Möglichkeiten irgendwie den Kopf oben zu behalten und zu verstehen, wie es funktioniert und wie wir es auch nutzen, ohne irgendwie dauerberieselt zu sein. Ja.
Da sind wir dann quasi schon mitten in deinem und eurem Aufgabenfeld, ne, mit dem ihr euch ja unterm Strich dann eben auch genau beschäftigt, diese ganzen Herausforderungen, die es ja nun mal neben den ganzen Chancen, die in den digitalen Medien stecken, auch gibt. Da gehen wir natürlich auch nachher noch ein bisschen dezidierter darauf ein, aber wir beide machen zum Einstieg in dieses Gespräch auch den gleichen Einstieg, den ich mit allen meinen GesprächspartnerInnen in diesem Format mache. Wir sind ja schon ein kleines bisschen in deine eigene Medienkindheit quasi eingestiegen mit dieser ersten Frage, aber ich würde da gerne noch ein bisschen tiefer reingehen. Und ich habe das Vergnügen, ja heute mit dir hier face-to-face gegenüber zu sitzen in Köln.
Genau.
Und das bringt uns in die schöne Situation, dass wir den Einstieg in dieses Themenfeld über ein Getränk aus deiner Kindheit mal wieder machen können. Ein Einstieg, den ich früher sehr häufig in diesem Podcast gemacht habe. Ich habe dich gebeten, ein Getränk zu diesem Gespräch mitzubringen, von dem du sagen würdest, das habe ich in meiner Kindheit gerne oder häufig oder vielleicht auch gar nicht so gerne getrunken, weiß ich nicht, das wirst du jetzt gleich erzählen. Du hast uns eine kleine Flasche Milch auf den Tisch gestellt.
Genau.
Und so viel kann ich schon mal sagen, die stand bisher noch nie auf dem Tisch bei anderen GesprächspartnerInnen, obwohl es ja eigentlich so naheliegend ist. Ich glaube, Milch haben sehr viele in ihrer Kindheit getrunken. Was ist für dich damit verbunden?
Absolut, obwohl in der Schule gab es ja auch Schulmilch.
Die gute alte
Schulmilch,
aber
da habe ich ehrlich gesagt lieber den Schulkakao getrunken. zu Liga-Keksen, den Schulkakao. Das war in der Schule auf jeden Fall präferiert bei mir. Nein, aber ich habe die Milch ausgesucht, weil wir tatsächlich, also ich bin in Neukirchen-Flühen aufgewachsen und es war ein schönes Erlebnis. Wir haben eine sehr große Familie, eine Großfamilie sozusagen. Und dann durfte ich auch mal mit meinem Vater oder ja, meistens war es mein Vater, zum Bauernhof rausfahren. Wir hatten zwei große 10-Liter-Eimer und dann haben wir da die Milch geholt.
Aha.
Und dann durfte ich auch in den Stall und dann durften wir mal die Kühe streicheln und dann konnten wir zusehen, wie die Milch abgefüllt wurde. Und dann kamen wir mit zwei großen 10-Liter-Eimern zurück und meine Mutter hat als erstes die Kelle genommen und die Sahne abgeschöpft von der Milch. Und dann haben wir Milch getrunken, aber wir haben auch abends sehr gerne Haferflocken mit Milch und dann kam aber auch ein bisschen Kakao dazu gegessen, so das war oft ein Abendessen. Aber wir haben schon auch dann oft diese Milch getrunken, ja.
Okay, ach toll, also so richtig dicht dran quasi an der Erzeugung und so, was ja nicht allen Kindern unbedingt so.
Also wir haben zwar in einer Kleinstadt gewohnt und es waren jetzt nicht überall Bauernhöfe, also man musste schon ein bisschen dahin fahren. Aber das hat man schon auch durchaus auch noch mitgekriegt, ja.
Ach, schön, okay. Dann lass uns das doch mal zum Ausgangspunkt nehmen, diese Erinnerung, um mal ein bisschen auf deine Medienkindheit tatsächlich konkret zu schauen. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir beide sind ohne Internet aufgewachsen. Also die sah sicherlich anders aus, als eine Kindheit heute so aussieht, was den Medienkonsum angeht. Welche Rolle haben denn Medien bei dir in der Kindheit gespielt?
Also Medien waren schon was Besonderes. Also meine Eltern haben zum Beispiel sehr gerne Schallplatten aufgelegt, klassische Musik viel. Meine Eltern haben auch im Chor gesungen und wir haben dann, was weiß ich, Matthäus Passion zu Weihnachten und Matthäus Passion zu Ostern und das Weihnachtsoratorium zu Weihnachten gehört. Und wir Kinder haben auch Schallplatten gekriegt, meistens Europa-Schallplatten waren es. Meine Eltern hatten den Fernseher und auch das Radio mit dem Schallplattenspieler als Möbelteil. Also man sah das Medium nicht sofort, sondern es war ein bisschen versteckt in einem Möbel.
Ja.
Ja. Also bei dem Schallplattenspieler musste man oben zum Beispiel den Deckel aufmachen und dann konnte man da die Platte reinlegen. Und dann wurde Rübezahl abgespielt oder ich habe ja auch das Buch vom Sängerkrieg der Heidehasen, was wir total gerne gehört haben und mitgesungen haben von James Christie, super tolle Geschichte. da lagen wir Kinder dann rund um diesen Schallplattenspieler und haben alle zusammen Märchen oder halt irgendwelche spannenden Geschichten gehört. Winnetou 1 und 2 auch auf Schallplatte. Mhm. Und ebenso der Fernseher war auch in einem Möbelstück integriert. Also wenn dann am Wochenende Fernseher geguckt werden durfte oder schon am Freitagabend, das Vorwochenendprogramm oder ich weiß gar nicht mehr, ab 18.20 Uhr gab es dann ein Programm für Kinder, wo wir dann einsteigen durften, mhm, wenn dann so die Werksarbeit quasi, die Wochenarbeitszeit zu Ende war und man sich aufs Wochenende einstimmte. Dann durften wir ein bisschen Fernsehen gucken, dann kam freitags Dick und Doof oder Vetter der Klamotte oder später die Waltons oder solche Geschichten oder Bonanza. Und am Sonntag oder am Samstag wurde auch Kinderprogramm geguckt. Ja, die Maus oder natürlich auch so sonntags, mittags spannende amerikanische Spielfilme, Western. Oder, ja, was haben wir geguckt? Augsburger Puppenkiste haben wir geguckt natürlich. Und Pippi Langstrumpf, Carlsson vom Dach, Sesamstraße auch, obwohl meine Eltern dann lieber die Maus angemacht haben als die Sesamstraße. Schönes Erlebnis auch, was mir eingefallen ist, als ich so drüber nachgedacht habe, war ganz spannend. Da durften wir ausnahmsweise mal mitten in der Woche einen Western gucken. Und meine Eltern haben vorher bei der Eisdiele für uns alle Eis geholt. Und dann saßen wir mit der ganzen Familie vom Western abends. Das war auch ein Hocherlebnis. Ja, konzertant quasi, ne? Konzertantes Gucken.
Ja, schön und interessant, ne? Wie so einzelne, wie soll ich sagen, konkrete Erinnerungen, wie das jetzt mit dem Eis, was du gerade beschreibst, mhm, dann auch wirklich so nachhaltig sich festsetzen. Ne? Mhm. Du hast deine Eltern gerade schon so ein bisschen angesprochen. Hatten die bestimmte Vorbehalte, was euer Medienkonsum angeht? Haben die Regeln aufgestellt oder hast du das eher als sehr frei erlebt letztendlich?
Nee, die haben schon Regeln aufgestellt. Die haben schon auch ein bisschen drauf geachtet, dass wir auch eher Bildungsangebote, sage ich mal, mhm, in Anführungszeichen, genießen. Die haben uns auch, obwohl sie nicht so viel Geld haben, haben sie zum Beispiel auch so ein Phonoring-Abonnement gemacht, wo wir dann auch, was weiß ich, einmal im Halbjahr uns irgendwie ein Buch oder eine Schallplatte bestellen durften. Und die haben schon, ich hatte ja vorhin schon gesagt, also in der Woche durften wir eigentlich kein Fernsehen gucken. Mhm. Es gab natürlich auch nicht so viel, aber ja, genau. Also es gab ja drei Programme oder ja, der WDR-Fernsehen gab es natürlich auch schon, aber ARD und ZDF natürlich, ne, also die öffentlich-rechtlichen vor allen Dingen.
Und kein Kika oder so,
kein,
ne?
Kika,
also nicht unbedingt
nein,
so viel spezifisches.
Nein, nein. Und ja, wenn, dann musste man schon halt wirklich in die Zeitschrift gucken, wann kam denn für Kinder was Spezifisches, ne? Ja. Und dann wurde da auch schon gemeinsam reingeguckt und ausgeguckt, was wir gucken durften, so, ne? Mhm. Also wir durften nicht alles gucken, nee.
Und die Standardfrage, die ich an dieser Stelle auch immer gerne stelle, gab es so eine Heldinnen- oder Heldenfigur, die dir im Rückblick besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, ich fand eigentlich zwei Figuren klasse. Also ich habe total Winnetou geliebt, war auch knalle verliebt in Winnetou natürlich, wollte dabei mal einen Chochi sein. Und Pippi Langstrumpf fand ich einfach auch großartig. Also vor allen Dingen die Filme fand ich toll. Die Bücher gingen so, aber die Verfilmung fand ich großartig.
Ja. Ach, schön. Ja, ach, da könnte man auch, glaube ich, immer sehr, sehr lange hängen bleiben bei diesen Fragen, was man als Kind selber alles so konsumiert hat. Aber das soll ja nicht der Schwerpunkt unseres Gesprächs sein. Ich gehe deswegen mal nochmal einen kleinen Schritt weiter in deiner Biografie und wir schauen nochmal auch ganz kurz darauf, was du dann beruflich eigentlich so gemacht hast oder wie du zu dem gekommen bist, was du heute so machst, besser gesagt. Mhm. Du bist nach Köln gezogen und hast dann, wenn ich es mir richtig notiert habe, Germanistik, Pädagogik und Philosophie in Köln studiert. Mhm. Du hast aber zeitgleich auch, und das finde ich, wenn ich das so sagen darf, den viel spannenderen Aspekt noch fast, hast du auch als freie Schauspielerin im Kindertheater gearbeitet. Mhm, genau. Was würdest du so im Rückblick sagen? Wo hast du damals mehr Herzblut reingesteckt, in das Studium oder in die Schauspielerei?
Ah, ich wollte eigentlich schon mehr Schauspiel machen. Also ich habe das auch wirklich im Studium angefangen und ja, habe auch die Studienzeit dann ein bisschen genutzt, um Schauspielunterricht zu nehmen. Ich komme aber auch vom Tanzen. Ich habe also sehr viel getanzt. Ich habe Ballett und Modern Dance gemacht und afrikanischen Tanz. Habe ich auch an der Uni viel machen können, afrikanischen Tanz und solche Geschichten. Und als ich hier in Köln war, war es natürlich großartig, weil hier ein super Angebot war, was auch so Tanzausbildung anbelangt. Und ich bin auch übers Tanzen eigentlich an meine erste Rolle gekommen, weil ich habe damals auch gesteppt. Stepptanz gemacht und habe dann in so einem, ja, Aristocats, in so einem Musical, eine Straßenkatze gespielt. und da halt die Steppnummern absolviert. Und darüber bin ich also in dieses erste Kindertheater reingekommen. Ja. Das war ein Tourneetheater. Wir sind dann hinterher, also bin ich von einem Stück ins nächste. Ich habe dann, die haben sehr viel so Disney-Geschichten gemacht. Also ich habe dann Dschungelbuch, die Bagheera gespielt. Oder ich habe in Aschenputtel, oder es hieß Cinderella, glaube ich, also das Aschenputtel gespielt. Und Aristokats hatte ich ja schon gerade gesagt, also in solchen Stücken, und damit sind wir wirklich so die Landesbühnen abgeklappert, bundesweit. Und das hat natürlich mega viel Spaß gemacht. Mhm. Und ich habe dann parallel Unterricht genommen, Schauspielunterricht und Sprech- und Gesangsunterricht, und das Tanzen habe ich sowieso weitergemacht. Und dann habe ich auch mal in einem Tourneetheater in Düsseldorf gearbeitet, auch ein paar Erwachsenengeschichten gemacht, auch ein bisschen Hörspiel gemacht. Und mein letztes Stück war ein Solostück, eine Produktion am Freien Werkstatttheater in Köln, und das habe ich 2 Jahre lang gespielt, bin sogar für den Kölner Theaterpreis nominiert worden damals mit dem Stück. Ja, okay. Da war ich auch ganz stolz. Ja. Genau. Ja, genau. Und dann habe ich aber auf diese Schauspielerei dann auch geswitcht im Studium und habe dann Diplom Kulturmanagement studiert, und darauf aufgebaut quasi. So.
Ja. Ich bleibe aber noch mal kurz bei der Schauspielerei, weil interessant daran finde ich ja, dass das ja schon, wenn man so will, eine sehr frühe Hinwendung zu einem jungen Publikum war. Ne? Genau. Also es war ja Kindertheater.
Absolut, es war Kindertheater, ja.
War das, wie soll ich sagen, eher dem Zufall geschuldet, oder war das auch eine ganz bewusste Entscheidung an der Stelle zu sagen, nee, ich möchte gerne Theater für Kinder machen?
Also ich mag ja Tanz, Gesang, Schauspiel, diese Kombination. Und das ist eigentlich dann beim Kindertheater ganz oft so, dass alles Künstlerische zusammenkommt und man nicht ein reines Sprechtheater macht. Und das hat mir schon am meisten Spaß gemacht, muss ich sagen.
Okay. Gut, und dann hast du jetzt gerade schon gesagt, du hast dein Kulturmanagement-Studium nochmal aufgesattelt, und du hast, da gehen wir jetzt vielleicht mal nicht ganz in der Tiefe rein, aber verschiedene Bildungsprojekte noch zum Thema Hören begleitet. Ja? Also Schule des Hörens hast du mitgegründet, die Initiative Hören, Auditorix war nochmal so ein Programm in diesem Kontext auch. Alles eben so Projekte, die für Hörbildung und Zuhörförderung von Kindern sich quasi stark gemacht haben. Mhm. Wenn man mal so ganz allgemein drauf guckt, dass dieser Schwerpunkt Hören da so eine große Rolle gespielt hat, ist das einem ganz persönlichen Interesse von dir auch zuzuschreiben? Oder hatte das Thema damals eine besondere Konjunktur? Wie kam das, dass das so eine große Rolle gespielt hat?
Also ich habe schon also auch damals für Radio Leverkusen gearbeitet. Also ich habe da ein Praktikum gemacht und dann als freie Mitarbeiterin da gearbeitet. Und ich habe ja auch in Hörspielen auch Sprechrollen gehabt. Und insofern hatte ich schon Bezug auch zu dem Sprechen und zum Radio auch. Und es war dann aber letztendlich ein Zufall über eine Kindergartenfreundschaft quasi. Also es prägt ja sehr viel. Wenn man Kinder kriegt, sind viele Sozialkontakte über Kinder, auch bei den Erwachsenen. Ja. Und über den Kindergarten habe ich den Karl Karst kennengelernt, der die Schule des Hörens gegründet hat. Und darüber bin ich dann dahin gekommen, ne? Und da habe ich dann natürlich schon auch, also Olli Ohrwurm, ein Kindergartenpaket und ein Grundschulpaket im Auftrag der Landesanstalt für Gesundheit in Bayern gemacht, oder dann auch Medienpakete für die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Es war immer so ein bisschen der gesundheitliche Aufhänger, aber letztendlich ging es eigentlich darum, die Faszination für den Hörsinn deutlich zu machen und welche Bedeutsamkeit der Hörsinn für unser tägliches Leben hat und dass Kinder diesen Hörsinn auch wertschätzen. Wir sind ja oft in so einer visuell geprägten Welt unterwegs. Bilder dominieren sehr stark.
Heute mehr denn je.
Heute mehr denn je. Und da einfach mal so ein Gegengewicht zu machen und zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, konzentriert zuhören zu können. Auch zum Beispiel die Funktion, dass ich eigentlich erst lesen, schreiben, sprechen lerne, wenn ich gut hören kann. Ja, also diese Zusammenhänge deutlich zu machen, aber auch auf einer spielerischen Art und Weise, also zum Beispiel Geschichten zu erzählen und zu vertonen mit Geräuschen, zu vertonen mit Musik, oder auch deutlich zu machen, wie vertone ich die mit einer Stimme, was kann ich alles an Informationen weglassen, weil ich mit meiner Stimme artikulieren kann, oder ganz viel Subtext quasi durch meine Stimmmelodie transportiere. Also all solche Feinheiten, die hochspannend sind, finde ich. Also ich fand das selber alles hochspannend. und das dann eben so didaktisch zu vermitteln, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und dann haben wir natürlich Computerspiele gemacht oder da eine Lernsoftware, eine CD-ROM mit interaktiven Spielen. Und da durfte ich dann auch mal Bertha von Hohenhaus, eine Fledermaus, selber spielen. Also mir auch mal schon mal selber irgendwelche Rollen einfallen lassen, die ich dann auch dann als Schauspielerin dann ausführen durfte. Also es war schon eine coole Zeit.
Ja, Ja, und ich merke schon, da kam dann alles so ein bisschen zusammen von dem, was du auch schon vorher so mitgebracht hast quasi, genau, ne? Und genau. Findet sich da drin so wieder. Na, sehr schön. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja dann auch eines dieser Projekte, was in dem Kontext entstanden ist, nämlich die Webseite radio108.de, die auch damals ein Projekt mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung war, ne? Die hat quasi dich zu Seitenstark geführt, einem damals noch relativ losen Verbund. Damit sind wir also jetzt thematisch so ein bisschen bei dem Seitenstark-Netzwerk und bei Seitenstark e.V. Bevor wir da genauer reingehen und auch das uns nochmal dezidiert anschauen, kannst du mal einleitend sagen, was denn eigentlich dieser Verein genau leisten will? Was ist die Idee, die hinter diesem Verein steht?
Ja, es ist tatsächlich 2003 von 4 Kinderseiten gegründet, beziehungsweise ein Partner war, also unser Gründungsvater, die blinde Kuh, Stefan Müller mit der blinden Kuh.
Suchmaschine für Kinder,
ne? Die erste Suchmaschine im deutschsprachigen Raum oder vielleicht sogar weltweit überhaupt, ne? Die 1997, meine ich, gegründet wurde. Und dann halt einfach das Internet schon durchforstet hat nach guten Angeboten für Kinder. Und es war ein Zusammenschluss von Menschen, die nicht kommerzielle Angebote den Kindern anbieten wollten und die einfach gesagt haben, wir schließen uns zusammen, damit wir einfach in dem riesigen Umfeld im Internet und auch in dem riesigen Umfeld an kommerziellen Angeboten sichtbar werden, dass wir stärker sind. Mhm. Also der Zusammenschluss macht uns stärker. Wir profitieren voneinander, wir profitieren vom Know-how, was jeder mitbringt und wir schließen uns zusammen, um halt einfach da besser sichtbar zu sein. Das ist die Grundidee eigentlich.
Kannst du das noch so ein bisschen erinnern, wie das Internet für Kinder zu der Zeit so aufgestellt war?
Also ich bin ja tatsächlich mit meiner Webseite vom Hören her 2006, da sind wir mit Radio 108 online gegangen und da gab es dann dieses Netzwerk. Ich habe dann natürlich erst angefangen zu dem Zeitpunkt mich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich habe vorher sehr unterschiedliche Medien produziert, also kommt immer von der inhaltlichen Seite. Ja. Und musste mich dann wirklich, also von einem Bildungspaket mit Audio-CD bis zu einer CD-ROM, zu einer Webseite, immer dann auch mit den neuen technischen Gegebenheiten natürlich auseinandersetzen. Da habe ich dann dieses Netzwerk entdeckt und ich glaube, damals waren es vielleicht in dem Umfeld so, ich schätze mal so 16 Kinderseiten, die dabei waren. Eins der ersten Kinderseiten war, glaube ich, auch das Internet-ABC schon oder... Ja, sowieso war dabei, das war von zwei Journalistinnen, die eine Kinderreporterseite oder auch eine Nachrichtenseite, es war eigentlich eine Nachrichtenseite für Kinder gemacht haben. Ja, also so, es fing ja auch da erst so eigentlich an noch, ne? Also es gab schon, kann ich nicht sagen, wie viele kommerziellen Seiten und wie das Umfeld so war. Aber ich kenne halt die Angebote, die ich spannend fand, so aus diesem Bildungskontext heraus. Ne? Ja. Da habe ich auch so mein Augenmerk drauf gerichtet und habe gesagt, das ist prima, weil eigentlich möchte ich den Kindern einfach den Zugang halt zu diesen Angeboten dann über ein anderes Medium ermöglichen. Ne? Zu den Inhalten halt
auch ermöglichen. Naja, und offensichtlich scheint es ja nicht so viele Initiativen gegeben zu haben, zu der Zeit zumindest, die mit genau dem Ziel angetreten sind, wie ihr das gemacht habt, also das wirklich mal zu bündeln, es auch sichtbar zu machen. Und es ist ja schön, wenn es diese Seiten gibt, aber was nützen sie einem, wenn man sie nicht findet oder sie nicht kennt oder nicht darauf zugreifen kann?
Wie auch genau, immer. Und letztendlich ist klar, Google war ja dann natürlich die Suchmaschine schlechthin. Und die Google-Suchmaschine hat natürlich keinen Kinderindex gehabt. Ne? Ja. Also die hat ja dann auch den Kindern, wenn die auch natürlich diese Suche genutzt haben sehr gerne, dann sind die Kinder auf Erwachsenenseiten gelandet. Und deswegen war das schon auch cool, dass es die blinde Kuh gab. Aber auch überhaupt dann diese Angebote halt gemeinschaftlich sichtbar zu machen, dass man deutlich macht, Kinder haben eigentlich ein Recht auch, dieses tolle neue Medium auch für sich zu nutzen. Und dann aber auch natürlich mit kindgerechter Ausrichtung. Sowohl was Schutzmechanismen anbelangt, also auch den Datenschutz zu achten. Also das, genau mit solchen Themen halt, ne, Kinder- und Jugendmedienschutz, aber auch inhaltlich, wie bereitet man das redaktionell auf, wie textlastig ist so eine Seite, wie viel Bildmaterial hat man und wie sucht man auch das Bildmaterial für Kinder aus. Also das sind ja alles dann wirklich Fragen, mit denen man sich auseinandersetzt, wenn man gute Inhalte für Kinder dann eben mit einem neuen Medium aufbereiten möchte.
Ja. Also wir reden da über eine Zeit, das liegt jetzt schon fast 20 Jahre zurück, ne? Wenn du sagst 2006, bist du dann damals mit dazugekommen. Seitenstark selber hat sich natürlich auch sehr verändert in dieser Zeit. Es war eben am Anfang ein loser Verbund. Es ist dann irgendwann ganz offiziell ein Verein geworden. Du bist seit 2019 ehrenamtliche Geschäftsführerin auch von dem Verein. Also du hast das jetzt wirklich schon sehr, sehr lange in verschiedenen Rollen auch so begleitet. Vielleicht kannst du einmal einleitend nochmal beschreiben, Seitenstark ist ja erstmal für Nutzerinnen von außen prima eine Webseite. Was bietet denn eigentlich diese Webseite Nutzerinnen und Nutzern und an wen richtet die sich eigentlich?
Also wir haben bei Seitenstark eigentlich immer gesagt, dass unsere Startseite die Kinder adressiert, damit wir die Angebote, die bei uns im Netzwerk sind, dass wir die darüber sichtbar machen und die Kinder die auch über unsere eigene Seite auch finden können. Mhm. Vielleicht muss ich einfach dazu sagen, wie die Entwicklung von damals bis heute ist. Das ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig, ne? Also mit 4 Kinderseiten 2003 gestartet, 2007 den Verein gegründet und heute sind wir über 60 Kinderwebseiten, die wir vernetzen. Der Vernetzungsgedanke ist halt das Zentrale, wofür Seitenstark steht und auch eine Lobbyinstitution für die Kindermedienschaffenden, für die Content Creator. Und das Ziel ist eigentlich auch, Kindern gute Inhalte, sichere Inhalte im Netz zur Verfügung zu stellen. Wir haben ein hehres Ziel, die Kinderrechte im digitalen Bereich umzusetzen, soweit es irgendwie möglich ist und fordern da eben auch entsprechende Angebote und den Ausbau vielfältiger Angebote. Gleichzeitig ist uns wichtig, dass wir die Medienkompetenz von Kindern fördern, also auch transparent machen, wer steht hinter den Angeboten, dass die Kinder auch eine kindgerechte Datenschutzinformation bekommen, dass die Kinder ein kindgerechtes Impressum sehen, weil wir die Kinder auf Augenhöhe ernst nehmen, denen auf Augenhöhe begegnen und sagen, hier alle Informationen, die wir auch den Erwachsenen anbieten, müssen wir eigentlich in kindgerechter Form auch den Kindern zur Verfügung stellen, damit die einfach durchblicken, damit die sehen, wer sind die Macher dahinter, wer steht da wofür, wer ist die Quelle im Hintergrund. Das ist unsere Idee und mit der Gründung des Vereins haben wir eigentlich dann auch die Initiative ergriffen und gesagt, wir wollen förderfähig werden. Wir wollen also mehr Power haben und auch Anträge stellen, um gute Projekte umzusetzen. Ganz am Anfang, als es darum ging, dass wir eine Förderung über das Bundesfamilienministerium kriegen sollten, haben die uns erstmal so einen Brocken vor die Füße geworfen, dass wir uns nämlich mit dem Thema Werbung auseinandersetzen mussten.
Okay,
weil wir das Thema Werbung schon noch immer sehr kritisch gesehen haben und unsere Überzeugung eigentlich war, die Kinder müssen das freie Internet nutzen können und auch möglichst werbefrei nutzen können und es ist und auch nicht kommerziell und eigentlich für uns immer auch die Überzeugung schon da ist, wenn wir Kindern Inhalte im Netz zur Verfügung stellen, dass es ganz oft nicht als Geschäftsmodell funktioniert. Und gleichzeitig diese Problematik immer da war, aber auch, wie finanzieren sich dann solche Angebote?
Ja, ja.
Und da war natürlich ganz am Anfang, auch wenn der Staat gefordert war, es gab lange Jahre lang eine Förderinitiative, ein Netz für Kinder, die auch ganz viele neue Kinderseiten geschaffen haben. Also da konnte man Anträge stellen, um neue Ideen in Form von Internetseiten aufzubauen und neue Portale aufzubauen. Und dann aber immer irgendwie so mit der Perspektive, ja, wir haben aber immer, sind immer an Haushaltsjahre gebunden und letztendlich sind das Anschubsfinanzierungen und irgendwann müssen die selber laufen lernen.
Die Frage und der Nachhaltigkeit, ne?
Der Nachhaltigkeit. Und ja, da ist natürlich schon, mit dem Thema haben wir uns dann intensiv beschäftigt. Wir haben sogar dann auch irgendwie so Rahmen geschaffen, um den Kindern transparent zu machen. So hier, der redaktionelle Teil ist eindeutig vom Werbeteil getrennt. Aber letztendlich hat sich das nicht durchgesetzt, muss man sagen. Also es gibt entweder eher die kommerziellen Angebote oder die dann trotzdem auch irgendwie noch so einen gemeinnützigen Aspekt haben und versuchen, irgendwelche Mittelgeber zu finden. Oder Vereine oder Stiftungen haben, die dann im Hintergrund eben versuchen, die Angebote für die Kinder auch zu finanzieren und am Laufen zu halten sozusagen.
Ja. Und diese 60 Seiten, weil wir gerade eingestiegen sind über eure eigene Webseite, ne, die bündelt ihr auf seitenstark.de. Also das ist jetzt keine Suchmaschine, ne, kann man so jetzt nicht sagen, aber man findet da eben diese vielen verschiedenen Angebote genauer beschrieben, aber natürlich auch mit entsprechenden Weiterleitungen und auch wirklich interessanten, wie soll ich sagen, das hat ja teilweise fast schon so Gamification-Aspekte irgendwie, wie ja auch die Neugier auf diese einzelnen Angebote dann weckt und so, das auch thematisch nochmal clustert und bündelt und so. Wirklich eine schöne Anlaufstelle für Kinder. Wenn wir mal auf das Mediennutzungsverhalten von eurer Zielgruppe schauen. Es gibt die KIM-Studie, du wirst sie sicherlich auch kennen, die letzte ist 2024 erschienen, die untersuchte mal das Online-Nutzungsverhalten von 6- bis 13-Jährigen. In etwa eure Zielgruppe, würde ich mal unterstellen. Ja. Und da habe ich nochmal gerade reingeguckt in Vorbereitung auf unser Gespräch und speziell eben mit der Frage, von welcher Online-Medien nutzen denn Kinder in dieser Altersgruppe eigentlich, stößt man dann auf so Ergebnisse wie, dass erstmal die meistgenutzte Internetanwendung in dieser Altersgruppe WhatsApp ist, also schon mal gar keine Internetseite. Ja. Hm. Knapp dahinter folgen Streaming-Angebote für Videos, Filme oder Serien. Da haben wir schon einleitend auch bei unserem Gespräch, dass dich und uns das auch fasziniert. Hm. Dann folgt die Nutzung von Suchmaschinen, Musikstreaming, TikTok, also die großen Plattformen, könnte man sagen. Unterm Strich, nur 35% dieser Alterskohorte nutzen regelmäßig und gezielt Kinderinternetseiten. Mhm. Ja, jetzt müsste man mit Blick auf eure Arbeit ja eigentlich erstmal sagen, völlig falscher Ansatz, die suchen diese Seiten ja gar nicht auf. Ist jetzt natürlich ein bisschen zynisch formuliert, wenn ich das so sage. Aber du wirst ja diese Datenlage sicherlich auch kennen und auch ihr als Verein. Also wie schaust du denn auf diese Zahlen, auf das Nutzungsverhalten von Kindern und wie beeinflussen die dann letztendlich auch eure Arbeit?
Also wir sind ja nicht die Einzigen, die auf solche Studien gucken natürlich.
Klar,
ja. Auch die Fördermittelgeber gucken auf solche Studien. Und das war auch ein Grund, warum dann zum Beispiel so ein Fördertopf wie ein Netz für Kinder dann auch eingestellt wurde, weil sie gesagt haben, die Social Media, also erstmal der App-Hype gab es dann und dann gab es die Social Media-Hinwendung und dann wird gesagt, die Kinder sind ja gar nicht mehr da. Ich glaube, das ist echt der falsche Ansatz, ne? Also wir können ja nicht sagen, weil es das eine gibt und da alle hinrennen, haben die anderen keine Daseinsberechtigung mehr. Im Gegenteil, wir sehen ja heute, welche Konsequenzen so da reinspielen, wenn die Kinder sich nur noch auf TikTok und auf Instagram und WhatsApp und so bewegen. Wir müssen alternative Angebote aufrechterhalten, meines Erachtens. Es ist eine Pflicht, den Kindern andere Quellen und seriöse Informationsangebote parallel zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und wir müssen den Kindern einfach auch diese Angebote vor Augen führen. Und deswegen sind wir ganz klar darauf angewiesen, dass wir auch Pädagogen, Lehrkräfte, Eltern zu unseren Komplizen machen. Dass wir denen sagen, Leute, es ist eure Aufgabe, den Kindern die Medienvielfalt darzulegen. Ja, ihr müsst denen die vorbereitete Umgebung quasi, ne, wie das in der Pädagogik so schön heißt, zeigen. Ihr müsst denen die Angebote zeigen, die es gibt. Sonst können die Kinder die nicht auswählen. Sonst sehen sie immer nur einen Kanal und gehen immer nur in die gleiche Richtung. Und wir brauchen in der Demokratie vielfältige Medienangebote, um unterschiedliche Quellen zu nutzen und miteinander kritisch zu vergleichen. Und wenn ich immer mich nur aus einem Kanal speise, ja, dann sehen wir heutzutage, wo es drauf hinausläuft. Ja, also die Kinder werden mit Falschaussagen gefüttert und überfordert auch. Und von daher ist es wichtiger denn je, dass es so Angebote wie uns gibt und dass wir einfach auch wieder deutlich stärker auch in den Mittelpunkt auch von Förderrichtlinien gerückt werden. Ja, das ist mein ganz, ganz klar meine Meinung. Und Kinder haben ein Recht darauf, diese Angebote auch selbstbestimmt zu nutzen. Es funktioniert aber nur, wenn wir die Rahmenbedingungen entsprechend herstellen. Das heißt, wenn wir Kinder schützen, wenn wir Kinder befähigen, solche Angebote zu nutzen und wenn wir Kinder auch Teilhabemöglichkeiten eröffnen, die altersadäquat sind, also die auch kindgerecht sind. Ne? Und wir haben die UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland ratifiziert. Also eigentlich ist es unsere hehre Pflicht, den Kindern solche Angebote zur Verfügung zu stellen und dafür zu sorgen, dass wir in Deutschland oder in Europa, da sind wir auch wieder bei dem Demokratiethema, was wir weltweit haben, dass wir einfach dafür Sorge tragen, dass wir eine eigene Infrastruktur da zur Verfügung stellen. Diese fantastischen Medien sind in der Welt und wir wollen sie ja alle nutzen, um unsere Zukunft attraktiv zu gestalten und gut zu gestalten. Und da müssen wir selber hier in Deutschland, in Europa gucken, dass wir hier hosten, dass wir hier solche Angebote zur Verfügung stellen und dass es eben nicht immer eine Kartellbildung gibt. Alle laufen zu den Megaplayern hin und alle füttern damit mit den Daten und mit ihren Videos und mit ihren Sachen immer die gleichen Player. Und dadurch sind die jetzt so riesengigantisch groß und haben so dermaßen viel Geld, dass man kaum noch konkurrenzfähig irgendwas auf den Markt bringen kann. Alleine als Deutschland sowieso nicht, aber vielleicht kann man ja sowas europäisch denken.
Ja, ja.
Also wir dürfen da nicht den Kopf in den Sand stecken, wir müssen da was tun. Wir müssen jetzt was tun.
Ich merke schon, da habe ich genau den richtigen Knopf bei dir getroffen. Da kommst du sofort in deine Lobbyistinnenrolle. Absolut. Und das ist ja, ich kann dir da auch nur beipflichten. Du bist auch nicht die Erste natürlich, die sich auch in diesem Format dafür so stark macht. Ich denke, das ist uns allen, die in diesem Feld aktiv sind und unterwegs sind, auch bewusst. Mhm. Und ihr macht ja auch Lobbyarbeit deswegen ganz viel. Genau. Ihr habt unter anderem ja auch den Aktionstag, den Tag der Kinderseiten ins Leben gerufen. Genau. Seit 2015 gibt es den, immer der 21. Mhm. Oktober jeden Jahres. Und ich habe nochmal, der liegt ja jetzt noch nicht so lange zurück, nochmal geschaut, was ist dazu dann eigentlich so geschrieben worden und so. Und ich bin unter anderem auf eine Pressemitteilung gestoßen vom Deutschen Kinderhilfswerk. Und in dieser Pressemitteilung hat Holger Hofmann, der Bundesgeschäftsführer vom Deutschen Kinderhilfswerk, Folgendes gesagt. Ich würde das mal einmal gerne vorlesen, ja. Es ist erschreckend, dass es immer weniger gute, nicht kommerzielle Kinder-Internetseiten gibt. Bewährte Angebote mussten ihre Arbeit ganz einstellen. Viele andere haben ihre Angebote stetig eingrenzen müssen. Gleichzeitig sind sie, sofern sie als nicht kommerzielle Angebote den Ansprüchen von Werbefreiheit und ausreichendem Kinderschutz genügen sollen, wirtschaftlich kaum tragfähig und brauchen Unterstützung. Ich würde jetzt mal fast sagen, das ist in anderen Worten das, was du gerade schon so ein bisschen beschrieben hast. Insofern ist meine Frage jetzt fast ein bisschen hinfällig, aber mich hätte wirklich nochmal interessiert, ob du dich diesem Befund so anschließt und was du sagen würdest, wie steht es denn aktuell eigentlich um das Internet für Kinder?
Ja, also wunderbar auf den Punkt gebracht. Das Deutsche Kinderhilfswerk mit Kindersache ist schon lange Mitglied auch bei Seitenstark und ein toller Kooperationspartner auch. Und setzt sich ja auch in allen möglichen Umfeldern für das Thema Kinderrechte ein, nicht nur im digitalen Bereich. Wichtiger Partner für uns. Und ja, eigentlich nutzen die den Tag der Kinderseiten jedes Jahr, um eine sehr gute Pressemitteilung auch zu bringen. Und ja, die Situation ist im Moment vielleicht wieder ein bisschen hoffnungsvoll, ich weiß es nicht. Die blinde Kuh gibt's nicht mehr, die Förderung ist eingestellt. Seitenstark selber wurde 10 Jahre lang unter dem Dach Gutes Aufwachsen mit Medien vom Bundesfamilienministerium gefördert. Die ist auch eingestellt worden, die Finanzierung. Wir krächzen tatsächlich auch rum. Und so wie es unserem Lobbyverband, unserem Dachverband geht für die Content Creator, so geht es auch vielen einzelnen Kinderseiten. Die strampeln doch sehr stark. Und gleichzeitig merkt man einfach jetzt bei diesen ganzen Krisen und bei diesen Entwicklungen, die die Medien nehmen und auch den Problemen, die die Kinder mit diesen Medien haben, dass wir mehr als eine Daseinsberechtigung haben und dass wir eigentlich zurück zu alten Ufern müssen, das freie Internet hochhalten müssen, unabhängige zivilgesellschaftliche Angebote hochhalten müssen, nicht kommerzielle Angebote hochhalten müssen, die Kindern wirklich gute Bildungsangebote zu vielfältigen Themen, die sie ja nachfragen, auch zur Verfügung stellen. Mhm. Die Kinder haben Recht darauf und der Staat ist eigentlich in der Verantwortung. Mhm. Ja. Und ja, bringt das sehr, sehr gut auf den Punkt.
Ja. Ja, in der Verantwortung, genau. Und in der Verantwortung steht ihr ja auch. Die habt ihr euch selbst ausgesucht, auferlegt. Und ihr werdet ihr aber auch an vielen Stellen sehr gerecht. Wir gucken mal an einer Stelle ganz konkreter nochmal drauf, nämlich auf das Seitenstark-Gütesiegel, das ihr ja auch immer verleiht. Also es ist quasi eine Auszeichnung, ne, für qualitätsvolle Internetangebote für Kinder. Die letzte Verleihung ist noch gar nicht so lange her. Am 4. Dezember letzten Jahres ist dieses Gütesiegel zum dritten Mal verliehen worden. Kleiner Spoiler am Rande, die Kinderfilmwelt vom KJF ist auch schon mal mit diesem Gütesiegel ausgezeichnet worden. Ja, sind wir auch stolz drauf, genau. Welches Kernziel verfolgt ihr mit dieser Auszeichnung? Kannst du da vielleicht mal ein paar Sätze zu sagen? Worum geht's euch damit?
Ja, also die Idee von Seitenstark ist eigentlich immer, dass wir Qualität für Kinder im digitalen Bereich anbieten. Und da haben wir uns natürlich auch immer mit Kriterien beschäftigt. Was zeichnet denn eine gute Qualität aus? Mhm. Ganz am Anfang, als wir ein Netzwerk waren, da musste man Kriterien erfüllen, um im Netzwerk mitzumachen. Und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, das ist eigentlich blöd, weil im Netzwerk wollen wir niedrigschwellig die Leute an Bord holen, weil wir wollen voneinander profitieren. Wir wollen Erfahrungswissen austauschen, Praxiserfahrungen und Know-how austauschen. Und da wollen wir eigentlich den Zugang niedrigschwellig möglich machen und haben da den Zugang halt zum Netzwerk deutlich herabgesenkt und tauschen uns da auch mit Angeboten aus, die zum Beispiel kein Siegel kriegen würden, weil im Gegenzug haben wir dann für so eine qualitative Auszeichnung wie das Seitenstark-Gütesiegel haben wir die Kriterien verschärft. Mhm. Die haben wir alle nochmal überarbeitet. Wir haben ein dreistufiges Prüfverfahren entwickelt. Es gibt online ein Tool, wo man sich durchklicken kann. Da kann man quasi im Selbstcheck sein eigenes Angebot schon mal so durchforsten und sagen, okay, erfüllen würden wir, wären wir in der Lage, so ein Gütesiegel zu bekommen? Mhm. Also haben wir ein gutes Impressum, was auch die Kinder verstehen? Haben wir eine vernünftige Datenschutzerklärung? Ist die Navigation einfach, dass die Kinder sich selbst auf der Webseite gut zurechtfinden? All solche Kriterien haben wir definiert, wo die Betreiber sich selbst durchklicken können. Und wenn sie Lust haben, können sie dann die Bewerbung abschicken, wenn wir denn die Bewerbung ausloben. Mhm. Wir haben dieses neue Gütesiegel das erste Mal 2022 verliehen. Wir stehen da auch ein bisschen in der Tradition des Erfurter Netcode. Der Verein hat ja leider die Fahnen auch gestrichen, was wir auch sehr, sehr schade fanden. Da waren überwiegend die Landesmedienanstalten an Bord, die auch ein Gütesiegel, den Erfurter Netcode, als Gütesiegel verliehen haben. Aber mit denen haben wir schon sehr, sehr lange eng zusammengearbeitet. Im Rahmen von Fachtagungen, die wir als Seitenstark gemacht haben, haben wir auch die letzten zwei Male den Erfurter Netcode auch mit verliehen. Mhm. Und wir sind da quasi, haben dann quasi gesagt, okay, damals noch gefördert über das Bundesfamilienministerium, wir übernehmen diese Kriterienarbeit und auch diese Prüfarbeit. Und wir haben dann auch einen Siegelausschuss aufgebaut, der dann als zweite Instanz sich die Bewerber angeguckt haben, die dann dieses PDF quasi an uns abgeschickt haben und gesagt haben, ja, wir bewerben uns, die dann intensiv prüfen und vor allen Dingen auch beraten. Also die Content Creator sind sehr, sehr dankbar, dass wir dann auch Ansprechpartner zur Verfügung stellen, die dann ganz konkret Hinweise geben, hat mal da und da, das geht so nicht, ne? Müsst ihr anders machen, passt für Kinder nicht. Mhm. Und das kriegen wir auch immer wieder rückgespiegelt, dass das sehr gerne angenommen wird und die Kinderseiten, die dann hinterher das Gütesiegel kriegen, in der dritten Runde ausgezeichnet von der Vergabejury, die wir ein bisschen prominenter besetzt haben, die haben dann auch oft dann ihre Angebote nochmal überarbeitet vorher.
Ja. Ja, dann ist jetzt wahrscheinlich mal der richtige Zeitpunkt gekommen, dass wir vielleicht mal exemplarisch zumindest über zwei, drei Seiten vielleicht mal sprechen. Also, ne, das ist bis jetzt immer noch so abstrakt. Und was sind denn aber jetzt wirklich gute Kinder-Internetseiten? Könntest du mal so ein, zwei Beispiele vielleicht rausgreifen? Das tut mir jetzt leid für all die, die nicht genannt werden. Ja, sollte sich jetzt niemand irgendwie hinten angestellt fühlen, also, aber das wäre einfach mal über was Konkretes
ich
reden.
Ich würde ja schon gerne, also vielleicht einfach so, um auch zu gucken, wer so sich hinter Seiten stark verbirgt. Es sind sehr unterschiedliche Träger im Hintergrund.
Das glaube ich, ja.
Und dementsprechend ist natürlich auch das Angebot manchmal gestrickt. Ne? Also wenn wir wissen, es ist ein kleiner Verein, der nicht viel Geld hat und der sich unheimlich viel mit unheimlich viel Engagement und ein Angebot für Kinderseiten macht, dann würdigen wir das auch. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel der Kika eine Webseite hat, da haben wir natürlich auch ein bisschen andere Ansprüche dran. Ja, der ist auch ausgezeichnet oder der SWR. Mhm. Ne? Also oder wenn das Internet-ABC oder Hani Solan von der Bundeszentrale für politische Bildung oder auch vom DKHW Kindersache, wo wir wissen, die sind besser finanziell aufgestellt. Da haben wir schon auch andere Ansprüche an so ein Angebot, als wenn zum Beispiel die Radiofüchse in Hamburg, St. Pauli, ein Familienzentrum, Familienglück, wo benachteiligte Kinder sich treffen, um Medienprojekte, Radioprojekte zu machen und diese Angebote der Kinder dann über die Webseite präsentiert werden. Also da unterscheiden wir natürlich und haben andere, auch ein bisschen andere, weichere Kriterien, sage ich mal. Das erkennen wir echt an, natürlich. Ja. Und also das Radiofüchse ist zum Beispiel ein richtig tolles Projekt. Die Webseite sieht vielleicht nicht so grandios aus, aber die Hörbeiträge, die die Kinder selber machen, und das ist ein Brennpunkt da mitten im Brennpunkt im Medienpädagogikprojekt, ist sehr hörenswert, die Angebote, die die über die Webseite dann zur Verfügung stellen. Oder wir haben im Natur- und Umweltschutzbereich haben wir sehr viele Angebote, sehr viele schöne Angebote. Abenteuer Regenwald ist total spannend, ist auch ein Verein, der im Hintergrund steht. Oder die Naturparkdetektive ist auch ein wunderbares Angebot, das aus dem Schwarzwald kommt, eine Stiftung aus dem Schwarzwald, die Kinder eben analog und digital begleitet und denen ganz viele Tipps auch gibt, eben wie man dann auch die Natur vor Ort besucht. Also das Spannende ist ja, das Digitale mit dem Analogen zu verbinden, ne? Also wirklich medienpädagogische Ansätze auch. Und ein Angebot, was ich gerne nennen möchte, ist das Klexikon. Mhm. Das ist gestartet als so ein Pilotprojekt von Wikipedia Deutschland, quasi die Wikipedia für Kinder. Yeah. Die Webseite selber sieht jetzt auch nicht so spektakulär aus, aber es ist letztendlich auch ein Mitmachprojekt. Das heißt, Schulen oder außerschulische Einrichtungen können mit Kindern gemeinsam da Wikipedia-Texte schreiben. Und es gibt auch ein Mini-Klexikon, also für die Kleinen, ne? Also auch altersmäßig strukturiert, unterschiedlich. Also wir gucken schon auch, dass wir unterschiedliche Angebote, Medienangebote da auch clustern. Also Medienpädagogikprojekte, Nachrichtengeschichten, Mitmachgeschichten, also Mitmachangebote auch für Kinder. Auch die Kindersache hat zum Beispiel auch einen sehr, sehr tollen Mitmachbereich, ne? Oder auch mit Yuki auch einen Filmbereich. Ja, also ich könnte jetzt noch stundenlang erzählen.
Ich würde das wahrscheinlich mal eher nutzen. Also danke schon mal für diesen kleinen Einblick. Aber natürlich kann jeder und jede sich da selbst mal reinfuchsen. Genau. Ne? Seitenstark.de ist die Domain. Verlinken wir natürlich auch später in den Shownotes. Das lohnt sich da wirklich mal zu gucken, was es für die eigenen Kinder oder auch im schulischen Alltag oder so dann da zu entdecken gibt. Und schulischer Alltag, da gebe ich mir gerade schon selber das richtige Stichwort, wo ich unbedingt mit dir auch nochmal hingucken möchte. Also wir reden ja unterm Strich hier von digitaler Teilhabe von Kindern. Ne? Ja. Und jetzt ist es ja so, das wird vielen sicherlich auch geläufig sein, ab dem Sommer nächsten Jahres tritt der Ganztagsanspruch als Rechtsanspruch für alle Grundschulkinder in Deutschland in Kraft. Mhm. Und ihr als Seitenstark habt diese Entwicklung schon, sage ich mal, sehr früh antizipiert, ja, und euch Gedanken dazu gemacht, was heißt das denn eigentlich für uns und wie können wir in diesem Bereich auch in irgendeiner Weise wirksam werden mit unserem Angebot. Und ihr habt daraufhin mit dem Institut für Medienforschung und Medienpädagogik der TH Köln das Verbundsprojekt Kukubina initiiert. Genau. Bevor wir da inhaltlich einsteigen, musst du mir eine Sache kurz mal sagen. Ich unterstelle mal, Kukubina ist ein Akronym.
Ja, natürlich. Wofür ist das ein Akronym? Oje, oje. Kuratierung von da erwischst du mich jetzt. Da habe
ich
dich auf dem richtigen
Fuß. Ich habe es wirklich nicht gefunden. Ich will dich hier nicht vorführen.
Es geht um die Kuratierung und die Aufbereitung von digitalen Angeboten für den Ganztagsbereich.
Ja, okay.
Bildung. Im Nachmittagsbereich. Nachmittagsbereich war das. Da haben wir uns hinterher ein bisschen geärgert, aber Kukubiga fanden wir nicht so lautsprachlich, nicht so klingend, nicht so schön. Genau.
Okay, also, aber so wird ein Schuh raus. Genau. Ja. Kuratierung von Content, Bildung und NA für den Nachmittagsbereich.
Genau, ich habe das Wort. Kuratierung von Content für Bildung im Nachmittagsbereich. Das ist das Akronym.
Genau. Super. Jetzt werde ich es garantiert nicht mehr vergessen. Vielen Dank dafür. Genau. Du hast aber auch gerade schon kurz gesagt, worum es geht. Also magst du es nochmal so ein bisschen genauer umreißen? Was war eigentlich die Idee, die hinter diesem Projekt stand?
Ja, also wir sind sehr glücklich. Tatsächlich sind wir angefragt worden. Es gab eine große Förderschiene unter der nationalen Bildungsplattform Mein Bildungsraum. Da sind sehr viele Projekte drunter gefördert worden. Und da ist denen wohl dann auch nochmal in den Sinn gekommen, weil es um lebenslanges Lernen geht und der Fokus sehr stark auf universitäre Angebote lag und auf beruflicher Bildung, dass denen eigentlich noch die Zielgruppe Kinder fehlte. Mhm. Und unsere Zielgruppe sind natürlich die Kinder ab dem Lesealter, so sage ich mal so ab 6 bis 12, 13, 14, wenn wir den Förderschulbereich mit dazu nehmen, auf jeden Fall so auch bis 14. Grundschule, wenn ich jetzt das Berliner Modell nehme, bis Klasse 6 auf jeden Fall. Ne? Das ist so unser Fokus, unserer Zielgruppe. Und in dem Kontext haben wir eben diese Kriterienarbeit auch geleistet. Das Gütesiegel war sicherlich auch ein Grund, warum man auf uns aufmerksam geworden ist. Mhm. Und wir haben aber auch zugleich auch immer schon Unterrichtsmaterialien geclustert oder auch zum Teil selber Lernangebote ein bisschen erstellt, zum Beispiel zum Thema Leseförderung oder zum Thema MINT, wie man mit unseren Angeboten, also den Angeboten der Kinderseiten, die wir im Netzwerk haben, ganz gezielt eben im Bildungsbereich und auch im schulischen Kontext arbeiten kann. Und dann sind wir halt angefragt worden, ob wir da einsteigen auch und haben dann einen Antrag gestellt, der bewilligt wurde und haben dann dieses Kukubina-Projekt gestartet in einem Verbund mit der TH Köln, die intensiv nochmal die ganzen Lehrpläne bundesweit in den einzelnen Bundesländern eruiert haben, wie da die ja, was die wichtigsten Themen eigentlich für den Ganztagsbereich sind. Also es ist eigentlich die Idee, auch Bildungschancen zu verbessern für Kinder im Ganztagsbereich und auch die Zusammenarbeit von Schule und Ganztag zu optimieren. Mhm. Und da eben auch mit digitalen Angeboten, die wir bereitstellen, eben auch Kinder zu fördern.
Genau. Lass uns das echt nochmal ein bisschen konkreter machen, weil das ist ja echt ein Mammutprojekt letztendlich. Als ich da jetzt eingetaucht bin, ist mir auch nochmal so richtig klar geworden, was er da auf die Beine gestellt hat. Also es gibt jetzt am Ende die Webseite Lernangebote für Kinder.de. Ja. Ne? Mhm. Das ist eine Datenbank mit fast 1600 multimedialen Lernangeboten für Kinder, die da entstanden sind. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist, aber ich versuch's mal. Wir haben eben über Seitenstark gesprochen und über eure Webseite. Jetzt gibt es diese neue Plattform eben Lernangebote für Kinder. Was unterscheidet diese beiden Plattformen voneinander? Kriegen wir es über diese Abgrenzung vielleicht ganz gut erklärt nochmal?
Also bei Seitenstark gehen wir ja auch auf der ersten Seite direkt auf die Kinder ein. Und auf der Erwachsenenseite stellen wir halt die Arbeit von Seitenstark Verein und Netzwerk dar. Auch unsere Projekte wie das Gütesiegel oder den Tag der Kinderseiten und solche Geschichten, die Informationen stellen wir da zur Verfügung. Und Lernangebote für Kinder, da adressieren wir halt ganz zielgerichtet Fachkräfte im Ganztagsbereich und auch Lehrkräfte und auch Pädagogen im außerschulischen Bereich. Und wir haben eine große Datenbank da aufgebaut und die Inhalte unserer Webseiten in Verbund, im Netzwerk oder Gütesiegelträger durchforstet und mit einem Filtersystem nach 10 Themenschwerpunkten unterschiedliche kleine Häppchen zur Verfügung gestellt. Also sagen wir mal das Thema Natur und Umwelt und dann findet man einen Filter, welche Klassenstufe brauche ich, möchte ich einen Film zeigen, möchte ich ein Audio zeigen, möchte ich mit einem PDF arbeiten oder mit einem interaktiven Spiel. Und dann kann ich da ganz gezielt für meine Arbeit im Ganztag oder in der außerschulischen Bildung oder im Unterricht mir ein einzelnes Medienelement dazu suchen, was ich dann einsetzen möchte in meiner Praxis. Ne? Also kleinteilig runtergebrochen. Ja, die vielen Angebote, die tollen Angebote wirklich über diese Filterfunktion schnell und leicht zugänglich und wirklich so, dass man passgenau für das, was man sucht in der Praxis, im Alltag, dass man da fündig wird, ne, zu den Themen, die ich gerade bearbeiten möchte mit den Kindern. Ja. Das ist die große Datenbank und die Themen sind eben, wie gesagt, von der TH herauskristallisiert und treffen halt genau den Fokus der Bedarfe im Ganztag. Ne? Genau. Und dann haben wir ein anderes großes Element, was wir im Rahmen von Kukubina entwickelt haben, ist mit einer Agentur für Kindermedien, Kids Interactive, die sitzen in Erfurt. Haben
auch wir. Schon mal hier im Podcast zu Gast.
Ja, der Daniel Brochwitz, ne? Genau. Ja, genau. Ja, mit denen haben wir eine Editor-Software entwickelt. Mhm. Also, weil wir einfach auch unseren Netzwerk-Kinderseiten die Möglichkeit eröffnen wollen, mit so einer Software relativ unkompliziert ihre eigenen Inhalte in ein didaktisch aufbereitetes Themenpaket zu integrieren und dann eben auch für den Bildungsbereich zur Verfügung zu stellen. Ja, also es gibt da die Möglichkeit, dass die Lehrkräfte oder die Fachkräfte im Ganztag mit den Kindern in der Einrichtung sich ein Themenpaket aussuchen. Was weiß ich, Singvögel im Garten oder Singvögel auf dem Schulhof zum Beispiel oder der Schulgarten oder der Regenwurm oder das Thema Kinderrechte und sich mit dem Thema auseinandersetzen und dann werden die Kinder halt durch dieses kleine Themenpaket, was interaktiv aufbereitet ist, geführt. Es gibt immer Unterbrechungen, dass die Kinder eine kleine Aufgabe haben und den Computer verlassen und auf den Schulhof gehen oder in den Garten oder einen Ausflug zum Bäcker oder was weiß ich. Ja. Ja, also wir haben ganz klar die Idee, dass wir das Digitale mit dem Analogen verbinden, mit der echten Lebensumwelt der Kinder verknüpfen und dieses digitale Instrument einfach Bock machen soll, Spaß machen soll, motivieren soll. Und da auch, wir wissen ja auch, dass Kinder sehr unterschiedlich lernen, ja. Manche können besser mit Bildern umgehen, manche können besser mit Filmen umgehen, manche können besser mit Text umgehen und da auch unterschiedliche Lernniveaus der Kinder auch zu packen, ne? Und da eine Vielfalt denen zur Verfügung zu stellen. Sowas funktioniert über solche Themenpakete. Und der große Schwerpunkt lag eben in dieser Entwicklung der Software. Wir haben viele unserer Kinderseiten da eingebunden, haben aber auch jetzt im Rahmen des Projektes erstmal nur eine kleine Anzahl an Themenpaketen fertigstellen können. Die Software steht jetzt zur Verfügung und im Prinzip kann damit jetzt losgelaufen werden. Und es könnten ganz, ganz, ganz viele coole, tolle Themenpakete zu allen Themen, die ganztagsrelevant sind, entstehen. Und wir hoffen natürlich, dass es eine Nachhaltigkeit gibt und dass wir jetzt da eine Anschluss Idee, eine Anschlussförderung vielleicht auch bekommen und Partner finden, die da einsteigen und sagen, ja, also das Thema Ganztag ist so hochrelevant und die Qualifizierung von Fachkräften im Ganztag ist das Top-Thema schlechthin und da muss was passieren und wir haben Instrumente, mit denen wir denen den Alltag erleichtern können und wie sie auch in der Lage sind, Medienkompetenz und auch inhaltliche Arbeit zu leisten, also das miteinander zu verknüpfen.
Ja. Ja, ich finde auch wirklich, da habt ihr tolle Rahmenbedingungen geschaffen, ne? Und ich meine, dieser Ganztagsanspruch steht jetzt im Raum. Er wird kommen, so. Absolut, und das muss ja mit Inhalt gefüllt werden. Genau. Und alle Welt redet gerade mehr denn je auch von den allen Fragen rund um digitale Bildung, ja, und Medienkompetenzförderung
und etc. Und das Thema Chancengerechtigkeit.
Chancen, ne? Definitiv.
Das, ja, also ist das Thema. Wir können uns nicht mehr leisten, Kinder nicht mitzunehmen.
Ja.
Wir müssen alle Kinder mitnehmen.
Das ist natürlich ein dickes Paket, gar keine Frage, aber ich würde mal sagen, die Rahmenbedingungen sind geschaffen, ne, mit dem, was ihr da gemacht habt, zumindest für dieses spezifische Feld, ne, wenn wir jetzt so auf digitale Teilhabe eben auch schauen. Es ist schon wirklich ein tolles, umfangreiches Angebot, das, wie du ja richtig sagst, auch noch ein bisschen wachsen kann und wachsen soll. Es gibt ja auch jetzt noch nicht so lange, diese neue Webseite. Im Sommer 25 ist sie gelauncht worden.
Genau.
Kannst du schon ein bisschen was sagen dazu, wie sie aktuell so genutzt wird, wahrgenommen wird, angenommen wird, oder ist das zu früh?
Da wir jetzt nach dem Launch von Lernangebote für Kinder direkt schon mit einem ganz anderen Schwerpunktthema auch intensivst uns beschäftigt haben. Also das Thema KI lässt uns ja alle nicht kalt. Und wir haben tatsächlich auch im Rahmen des Kukubina-Projekts eine Laufzeitverlängerung bekommen, aber mit einem komplett neuen Themenschwerpunkt. Habe ich das jetzt nicht so ganz auf dem Schirm. Und das haben wir dann tatsächlich auch jetzt erstmal so ein bisschen vernachlässigt dann, weil wir auch nur begrenzte Ressourcen, sage ich mal, haben mit voller Power uns dem Thema KI gewidmet haben. Also dazu können wir auch gerne noch ein bisschen
das zu sprechen. Das steht hier tatsächlich als allernächstes auf meinem Zettel, das Projekt KI, Kinder und Bildung. Klar, als Bestandteil des Kukubina-Projekts, finde ich, sollten wir dem auch noch mal kurz rausgeben. Ihr habt den Auxi-Chatbot entwickelt, ne? Ist ein Teil dieses Projektes, glaube ich. Du kannst das sicherlich besser erklären. Was macht denn dieser Chatbot? Was genau verbirgt sich hinter diesem Projekt? An was habt ihr da gearbeitet?
Ja, also eigentlich ging es um das Thema KI in Bildung. Also KI-Nutzung durch Kinder, aber auch KI-Einsatz im Bereich von Schule und außerschulischer Bildung, also auch im Ganztagbereich, im Unterricht und auch in außerschulischer Bildung. Und für uns natürlich auch KI in der Nutzung von Content-Creatern, wie Content-Creator, die für Kinder etwas produzieren, auch damit arbeiten. Oder was Content-Creator Kindern mit KI eben geschützt, mit unseren hehren Ansprüchen, die wir haben, an Daten und Jugendschutz, Datenschutzgrundverordnung und Schnickschnack, ne? Also welche Ansprüche wir haben, wie können wir KI nutzen und für Kinder auch zugänglich machen oder für den Bildungsbereich zugänglich zu machen. Und wir haben für diese Verlängerung neue Partner an Bord geholt. Wir haben mit dem iRights Lab zusammengearbeitet, also eine Agentur, die auch auf sehr stark juristisch auch ausgerichtet ist im digitalen Bereich und auch im Bereich KI. Und wir haben sehr eng mit dem Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik zusammengearbeitet, dem GEP, die mit ihrer Webseite Religion entdecken schon sehr, sehr lange bei uns auch Mitglied im Netzwerk sind. Und wo wir wussten, dass die starten wollen mit einem Kinderchatbot. Wir haben großes Lexikon zum Thema Weltreligionen, wo sie auch sehr eng mit vielen Universitäten zusammenarbeiten, um den Kindern qualitätsvolle Antworten auf ihre vielen, vielen Fragen zu den Weltreligionen zu beantworten. Und dafür haben sie halt dann ein Chatbot-Modell entwickelt. Und das passte halt wunderbar. Wir haben also zum einen ein Desk-Research sozusagen mit iRights gestartet, wo es darum geht, zu gucken, wie sind die Strukturen im Bildungsbereich, wie arbeiten die Länder, die Bundesländer, die ja für den Bereich Bildung zuständig sind, schon im Bereich KI, gibt es da Leitlinien, gibt es da Strukturen, gibt es da Tools, die schon im Einsatz sind, also das schon mal durchforstet und uns angeguckt und dann eben dieses Chatbot-Modell untersucht. Und das eben auch auf unsere Kriterienarbeit, weil wir auch zum Thema KI an Kriterien gearbeitet haben, also haben eine AG aufgesetzt, die sich dem Thema widmet und intensiv daran gearbeitet haben. Und das eben mit diesem Use Case quasi verknüpft, also dass wir es an dem Praxismodell die Theorie quasi direkt schon überprüfen können. Und dieser Chatbot ist dann auch sowohl in 2 Kinderworkshops im Rahmen des Projektes getestet worden. Wir haben also auch die Kinder zu Wort kommen lassen und deren Wünsche und deren Kritik auch mit eingearbeitet. Und dann eben auch die Arbeit in unserer KI-AG, wo viele unserer Netzwerkmitglieder auch mitgearbeitet haben, aber auch wo wir dann im Rahmen des Projektes dran gearbeitet haben, auch die eben dann auch nochmal auf dieses Praxisbeispiel angewandt. Und so konnte auch dann Religion entdecken. Also es gab auch nochmal wirklich dann auch nochmal dieses Modell, was sie ursprünglich schon früher launchen wollten, auch nochmal überarbeiten intensivst und nochmal optimieren. Und die sind dann halt in der letzten, also Anfang Dezember, am 4. Dezember, als wir unsere Kokobina-Veranstaltung auch mit den Content-Creatern noch hatten, weil die haben wir auch noch mit da involviert natürlich.
Das ist ein komplexes Gefüge.
Also
ein
sehr komplexes Gefüge. Und da haben wir das Siegel verliehen, das dritte Mal, das Gütesiegel verliehen. Wir haben einen Creator-Workshop gemacht zum Thema Kokobina-KI. Und wir haben dann den überarbeiteten, also nicht wir, sondern Religion entdecken, hat ihren Kinder-Chatbot Auxi dann offiziell freigeschaltet. Mit Kinderreportern auf der Bühne. Also es war eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Und der Mitschnitt, der wird jetzt auch demnächst auch online zur Verfügung gestellt, dass man sich da auch das mal angucken kann, wie das da so, wie schön das da so gelaufen ist.
Ja. Das heißt, dieser Chatbot ist nutzbar.
Der Chatbot ist nutzbar, der ist auf der Webseite Religion entdecken verfügbar. Den kann man gerne testen, ja.
Okay, super. Mhm. Ja, Wahnsinn. Es ist wirklich eine Menge Holz, was ihr in diesen Jahren alles schon so auf die Beine gestellt habt und auch was du persönlich so auf die Beine gestellt hast. Und mir ist so in der Vorbereitung eben auf unser Gespräch dann auch wirklich nochmal aufgefallen, wie sehr ihr auch wirklich, ich sag mal so, mit der Zeit geht und auch schon gegangen seid. Ja, also natürlich entwickelt sich das technologisch alles immer weiter. Es entwickelt sich auch rasant weiter. Man hat ja oft auch wirklich das Gefühl, man kann gar nicht so richtig mithalten mit den technologischen Entwicklungen. Erst recht, wenn die Ressourcen vielleicht auch nicht ganz so sind, wie man es sich idealerweise wünschen und vorstellen würde. Also das finde ich schon wirklich ziemlich beeindruckend und habe mich aber auch trotzdem gefragt, nochmal so abschließend jetzt vielleicht, ne? Also wir reden von einem sicheren, wir reden von einem inspirierenden Internet für Kinder, das, so wie du das beschreibst, ja auch neben den kommerziellen Angeboten, die es natürlich immer geben wird, auch idealerweise zivilgesellschaftlich organisiert sein sollte oder in diesem Bereich zumindest auch Angebote vorhalten sollte. Was würdest du so abschließend draufgeschaut nochmal sagen? Ist das am Ende nicht eigentlich ein aussichtsloser Wettstreit im Konkurrenzkampf mit den großen Digitalkonzernen oder bist du ganz hoffnungsfroh, dass sich das im Sinne von Kindern wirklich gut gestalten lässt?
Na, also wir geben ja die Hoffnung nicht auf und den Kopf in den Sand stecken geht ja sowieso nicht, ne? Also wir müssen die Zukunft gestalten. Wenn wir die Zukunft nicht selber in die Hand nehmen und selber gestalten und anpacken, ja, wo soll es dann hingehen, ne? Und die Situation für die Kinder ist ziemlich gruselig. Also ich lese auch gerade das Buch Kinder, Minderheit ohne Schutz, ne? Also die Situation für Kinder in unserer Gesellschaft ist eine katastrophale. Wir geben viel zu wenig Geld in die Bildung rein. Kinder ist unsere wertvollste Ressource eigentlich, die wir haben. Und wenn wir nicht in Kinder investieren, sehe ich wirklich keine Zukunft. Und wir sind in der digitalen Welt. Wir müssen mit KI umgehen. Und das heißt, wir sind alle aufgefordert. Diese technischen Entwicklungen kriegen wir ja nicht weg. Das heißt, wir müssen gestalten. Wir müssen mutig nach vorne gehen und mit diesen Technologien den Rahmen schaffen, dass wir in unserer Demokratie und so, wie wir leben wollen hier und wie wir wollen, dass unsere Kinder aufwachsen, dass wir da alles für tun. Ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Natürlich ist auch die Politik da gefordert. Und ich glaube, das wird mittlerweile doch vielen bewusst, einfach durch die Entwicklungen, die es auch in den USA genommen hat. Also die haben uns lange genug irgendwie mit offenem Mund dastehen lassen, sprachlos und achselzuckend. Aber das kann es ja nicht sein. Da können wir ja nicht stehen bleiben. Ne? Also wir müssen uns alle schütteln und sagen, jetzt packen wir es an. Und ich glaube, es braucht so eine ähnliche Initiative wie ein Netz für Kinder damals. Also es müssen nicht kommerzielle, zivilgesellschaftlich organisierte Akteure, Institutionen gestärkt werden, die bereit sind, für Kinder guten Content bereitzustellen. Und ich glaube, wir brauchen auch eine eigene Infrastruktur, die sehr eng meines Erachtens mit dem Bildungssektor verknüpft sein muss. Also so eine Grundidee wie mein Bildungsraum halte ich grundsätzlich eigentlich so für echt gut, dass man wirklich auch, was weiß ich, so eine Art geschützte Kinder-Community, wo Kinder in einem geschützten Raum sich vernetzen können und miteinander lernen können, dass die Medienpädagogik viel stärker in den Bildungsbereich reinkommt und eben auch die positiven Content-Creator viel stärker in den Bildungskontext hineinkommen. Kunst und Kultur in den Bildungskontext rein, mit Hilfe der digitalen und der digitalen Medien und mit Hilfe von KI. es ist total viel Potenzial eigentlich da. Wir müssen einfach nur, also mir fehlt irgendwie jemand, der so nach vorne schreitet und auch der auch sich mal traut, eine Vision auch irgendwie zu entwickeln oder man so ein Bild sagt, so da wollen wir eigentlich hin mit, für unsere Kinder, für unsere Zukunft, für unsere demokratische Gesellschaft hier in Europa. Also das brauchen wir ganz dringend.
Naja, man könnte ja jetzt sagen, das Bundesfamilienministerium hat ja jetzt gerade eine Expertenkommission nochmal einberufen, die sich mit dem Fragenkomplex ja auseinandersetzen soll und auch auseinandersetzen wird, also zeitgemäßer Kinder- und Jugendmedienschutz. Ist jetzt nicht eine Person, sondern ist eine Kommission. Genau. Ist das in deinen Augen das richtige Instrument oder eines der richtigen Instrumente, das es in diesem Kontext braucht? Oder was würdest du sagen, fehlt auch vielleicht einfach noch?
Das sind alles richtige Ansätze. Das finde ich sehr, sehr gut. Finde ich ganz richtig, was Karin Prien da initiiert hat. Und auch viele der Experten, die in der Kommission sind, finde ich auch gut. Ich finde auch gut, dass die BZKJ, die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, eine Durchsetzungsstelle für Kinderrechte im digitalen Bereich hat. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Und letztendlich müssen wir, ja, also wenn man dieses Buch, was ich gerade zitiert gesehen hat, wir sind eine überalterte Gesellschaft und es fließt jetzt ganz viel Geld auch in Rüstung und es fließt ganz viel Geld in Pflege und die Kinder sind eine Minderheit. Das ist aber trotzdem unsere Zukunft und deswegen müssen wir uns allen bewusst werden, dass wir da auch richtig viel Geld rein investieren müssen, sonst geht das echt hier den Bach runter. Mhm. Und ja, ich hoffe, dass das alle erkennen und es ist meine große Hoffnung. Also ich bin optimistisch und das sind ja erste Zeichen da, dass wir doch vielleicht wach geworden sind, ja, und unsere europäischen Werte hochhalten und an die Zukunft unserer Kinder glauben.
Ja, Zukunft unserer Kinder vielleicht als abschließende Frage. Seitenstark heißt ja als Verein, ihr tragt ja das Stärkende im Namen quasi. Und das ist ja in dem Sinne auch wirklich ein gut gewählter Name. Wenn du die Fähigkeit dazu hättest, mit welcher Superkraft, um mal bei dem Thema Stärke zu bleiben, würdest du denn Kinder ausstatten wollen, damit sie heute sicher und altersgerecht mit digitalen Medien aufwachsen können? Traust du dir das zu, so eine Utopie dazu zu formulieren?
Eine Superkraft ist natürlich ein bisschen wenig. Die brauchen viele Superkräfte.
Wahrscheinlich, ja.
Mut, Kritikfähigkeit, ja, also eine gesunde Skepsis. Neugierig sein ist eigentlich das Allerwichtigste, aber dann trotzdem, ja, leider muss man denen halt dann immer irgendwie so mitgeben, seid trotzdem vorsichtig. Das ist so schade eigentlich, ne? Das will man den Kindern ja gar nicht antun. Aber um Resilienz, klar, sie brauchen auch fehlertolerante Räume, um Resilienz zu entwickeln. Aber Mut und Neugier, ja, das ist eigentlich das Wichtige. Und ja, und sich trauen, den Mund aufzumachen und ja, Kindern frühzeitig ihre Rechte zu vermitteln, damit sie die auch kennen. Und dann können sie auch dafür kämpfen und sagen, hier, ihr Erwachsenen, das dürft ihr aber nicht, ne? Ich habe auch Rechte und die will ich jetzt auch haben, ne?
Ja, schön, dass ihr Kinder dabei so toll unterstützt, Helga. Und schön, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mit mir heute darüber zu sprechen, was ihr bei Seitenstark so macht. Ich finde es wirklich einen sehr wichtigen, sehr elementaren Beitrag, den ihr mit Seitenstark zur digitalen Souveränität von Kindern beitragt. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich danke dir und deinem Verein, aber auch sehr für das Engagement, das ihr in dieser Arbeit steckt.
Ja, gerne.
Und freue mich, wenn wir bei anderer Gelegenheit in diesem Format dann vielleicht auch nochmal wieder sprechen. Aber für heute würde ich erstmal sagen, vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Dankeschön.
Gut, dann bis zum nächsten Mal, Herr. Ciao.
Gerne, bis zum nächsten Mal.
Der Podcast Wieso, Weshalb, Warum ist ein Angebot vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum. Über Feedback, Kritik und Anregungen freuen wir uns unter wieso-weshalb-warum@kjf.de. Allgemeine Informationen zu unserer Arbeit findet ihr auf unserer Website unter www.kjf.de.